Vitamin G.
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 Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered by Volksbanken, Raiffeisenbanken.
Willkommen zu einer neuen Folge von Vitamin G. Heute geht es um eine Infrastruktur, die wahrscheinlich fast jeder in Deutschland täglich nutzt. Denn die Deutsche Network Information Center EG, kurz DENIC, ist die zentrale Registrierungsstelle für alle DE-Domains, also praktisch unsere deutschen Internetadressen. Heißt, wer irgendwas im deutschen Internet machen möchte, kommt an der DENIC-Genossenschaft eigentlich nicht vorbei. Warum das so ist, darüber spreche ich heute mit Tom Keller, Vorstand der DENIC EG. Hallo Tom.
Hallo Felix, freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen, Tom. Um es mal dramatisch auszudrücken, du hast ja schon im letzten Jahr 1000 mit Domains, also Internetadressen, zu tun gehabt. Aber stell dich unseren Hörern doch gerne einmal kurz persönlich vor. Wo kommst du her, was hast du in der Vergangenheit alles gemacht und wie bist du dann zur DENIC gekommen?
Ja, ich war in der Tat einer der, ersten, die sich mit Domains so ein bisschen beruflich auseinandergesetzt haben. Das war schon 98. Davor gab es natürlich noch die ganzen Pioniere und so weiter. Aber bei mir ging es relativ früh los. Es war ein kleines Startup in Karlsruhe. Das hieß damals Schlund und Partner. Tatsächlich, das war der Name. Das war einer der Gründer, der so hieß. Und die haben relativ früh auf Webhosting gesetzt, waren einer der ersten Webhoster in Deutschland, war so ein Spin-off irgendwie von der Universität. Da waren dann auch diverse Leute, die heute in führenden Positionen bei einer großen Firma sind. Und Domains war ein Teil dessen. Und ich habe mich da relativ früh für interessiert. Und mein ehemaliger Chef, der hat damals an der Uni Karlsruhe vormals gearbeitet, hat den ersten Registrierungsapparat für DEs geschrieben und der hat mich da in dieses ganze Thema etwas eingeführt und dann bin ich dabei geblieben und dann jahrelang Produktmanagement bei der IONOS gemacht. Da war ich dann am Ende für das internationale Domaingeschäft zuständig und bin von dort aus dann vor 3 Jahren zu DENIC gewechselt.
Sehr spannend auf jeden Fall. Also wirklich einer der man könnte dich bezeichnen als einer der deutschen Pioniere des Internets. Würde ich zumindest jetzt mal so. Sagst du vielleicht nicht selbst zu dir, aber ich finde, das kann man so sagen. Und ich finde auch, du hast gerade schon gesagt, das ist so ein Spin-off von einer Uni war am Anfang. Denn das ganze Internet, um da auch nochmal so kurz mal den Bogen zu spannen, hat ja auch natürlich ein bisschen mit Militär, aber vor allem auch wissenschaftliche auch angefangen. Und heutzutage ist es so selbstverständlich, dass wir die deutschen .de-Adressen haben, auch die Volksbank Raiffeisenbanken kann man auch über vr.de erreichen. Das ist ja auch nochmal ein Thema. Nur zwei Buchstaben, glaube ich, ging ja früher auch nicht, war ja auch mal eine Regel, können wir vielleicht noch später zu kommen. Aber
ja,
so dieses Thema an sich, okay, es gibt .com, es gibt .co.uk.de. Wie das überhaupt alles entstanden ist, ich glaube, viele würden auch denken, das ist vielleicht staatlich organisiert, hätte ich auch mal gedacht, aber nein, ihr als Genossenschaft, ihr macht die .de-Domains und ihr macht auch irgendwie die Regeln dafür. Wie würdest du vielleicht mal in simplen Worten für Leute, die sich weniger mit Internet und IT beschäftigen, wie würdest du beschreiben, was ihr als DENIC eigentlich macht und auch warum ihr das macht?
Ja, also warum wir das machen, um vielleicht damit anzufangen, ist gar nicht so einfach zu erklären. Dafür muss man verstehen, wie das Internet früher funktioniert hat. Früher war das ja ein Zusammenschluss von einem Haufen älterer, bärtiger, bebrillter Männer, die sich so Internetprotokolle ausgedacht haben. Internetprotokolle sind Sachen, wo es darum geht, wie funktioniert das, wie funktioniert die Interaktion, also wenn man hier etwas aufrufen möchte, was muss dann hinten dran passieren? Und die haben sich, damit das funktioniert, das DNS ausgedacht, das ist da, wo die Domain am Ende auch steht. Und dieses ist ja ein hierarchisches System. Und in diesem hierarchischen System geht man immer von der rechten Seite auf die linke Seite weiter. Da hätte man zum Beispiel zuerst mal die DE und dann kommt der Punkt und dann kommt zum Beispiel die DENIC. Ja, die DENIC bezeichnet wiederum einen Ort unterhalb von DE und das kann man dann weiterführen. Da könnte man jetzt zum Beispiel, was wir haben, members.denic.de, dann zeigt das woanders hin. Ja, und das muss dieser Hierarchie folgen und jemand muss im Rahmen dessen für diese Hierarchien zuständig sein. Ja, und da hat man sich damals dann überlegt, okay, gut, wer würde das denn tun? Und damals, das war in den 80er Jahren, hat sich mit Internet keiner ausgekannt. Das hatte auch überhaupt keinerlei staatliche Relevanz. Also die Staaten wussten, also die Bundesregierung, die hat da vielleicht mal eine E-Mail irgendwo hingeschickt, aber die hat sich für so Themen schlicht und ergreifend nicht interessiert, war auch gar nicht notwendig. Und das war am Ende des Tages auch das, das Gute beim Internet, dass es sich relativ schnell außerstaatlich dann auch etabliert hat. Ja, und in dem Fall, da gab es einen Mann in den USA, der heißt John Postel, der ist leider schon vor mehreren Jahren an Krebs gestorben, der hat damals dieses Register geführt, das ist heute die IANA, das ist eine offizielle Funktion, und der hat es aber sozusagen daheim gemacht, respektive von seiner Uni aus, und der hat diese TLD, so nennt man das Top-Level-Domain, hat es dann verschiedenen Leuten zugewiesen. In dem Fall war das die Uni Uni Dortmund, ja, die hat gesagt, oh, wir machen da Forschung, wir haben hier so diese IT-Sache, da hätten wir Interesse dran. Und dann haben die am Ende des Tages bekommen. Ja, das war, wir sagen, hochgradige Forschung von den wirklichen Internetpionieren in Deutschland. Da, die sind noch paar Jahre vor mir da unterwegs gewesen. Und ja, die haben damit angefangen, da so rum zu experimentieren. Und dann ist das Ganze dann irgendwann mal größer geworden. Da habe ich ja erzählt, dass ich früher bei Schlund und Partner war, Webhosting-Company. Da war das Ende der 90er, da hat es ja angefangen, noch so kurz vorm Dotcom-Boom wirklich zu funktionieren. Haben Leute, große Firmen, kleine Firmen, haben gesagt, ja, Internet, das ist ein Ding, ja, BTX ist ein bisschen blöd, ja, Teletext wollen wir auch nicht mehr machen, ja, und ja, das ist der neue heiße Scheiß, müssen wir uns irgendwie mit beschäftigen, ja, und insofern kamen dann plötzlich Wachstumszahlen, und wenn du Wachstum hast, dann musst du halt auch mit Themen anders umgehen, ja, in diesem Rahmen wurde dann auch die DENIC gegründet. Das war zuerst ein Teil der Uni, dann war es ein Verein und irgendwann hat man gesagt, nee, da machen wir jetzt mal schöne Genossenschaft drauf. Ja, was wir machen ist am Ende, wir registrieren DE-Domains. Wir machen das nicht selber, deswegen ist es mal eine Genossenschaft, sondern wir als Firma, wir tun nur das Backend zur Verfügung stellen, also sprich die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Unsere Mitglieder, also die Genossenschaftsmitglieder, sind diejenigen, die die Domain registrieren im Namen ihrer Kunden. Ja, das sind dann Firmen wie die Strato, die kennt man vielleicht so ein bisschen aus dem Fernsehen, ja, oder die All Intel oder die InternetX oder die IONOS, wo ich dann früher war. Und das sind lauter so Firmen, die gehen auf Endkunden oder Firmen zu und sagen, hier, ich habe hier ein Angebot für dich, da zahlst du so und so viel und wir bringen dich ins Internet. Am Ende machen wir das dann, die kommen zu uns mit einem technischen System, das ist ja, brauchen wir nicht drüber reden, wie das genau funktioniert, aber sie schicken uns diesen Request, wir tragen, gucken, ist denn der noch frei, und wenn er noch frei ist, dann gibt es gewisse Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel müssen wissen, von wem ist der zum Beispiel, wer soll da Eigner werden, und dann tragen wir den ein und tragen den auch in unsere Nameserver ein, damit der später im Internet dann auch funktioniert. Das ist im Endeffekt alles, was wir tun, und der besondere Clou daran ist, dass wir es genossenschaftlich organisiert haben, das heißt, uns gehört das nicht, wir sind auch keine monetär aufgestellte Firma, sondern wir sind eine Genossenschaft und unsere Mitglieder sind die Genossen und wir bereiten nur die Infrastruktur hinten für sie vor, so damit sie nutzen können. Und das war's. Das ist auch das Erfolgsmodell, warum wir das in Deutschland tun dürfen. Wir haben jetzt wahrscheinlich eine kommerzielle Firma, dann würde wahrscheinlich der deutsche Staat irgendwann mal vorbeikommen und sagen, liebe DENIC, warum macht ihr das hier eigentlich? Ja. Das ist in ganz vielen anderen Ländern so, dass das da staatlich unter staatlicher Obhut steht, ja, und in unserem Modell gab es bis jetzt noch nie Beschwerden oder irgendwelche anderen Bestrebungen, weil es läuft, ja, würde ich mal sagen.
Ja, kann man sagen. Es ist so gut, dass der Staat sagt, nee, da müssen wir gar nicht eingreifen, sondern das ist schon so gut als Genossenschaft organisiert, dass man das einfach genauso weiterlaufen lassen kann. Das war gerade schon mal richtig spannend. Also vielen Dank, für mich persönlich finde ich das gerade auch einfach sehr spannend, wie das alles so entstanden ist, wie du das erzählt hast. Kannst du dich daran erinnern, warum sich denn damals für das genossenschaftliche Modell bei der DENIC entschieden wurde? Also weißt du, warum die damals gesagt haben, okay, wir von der Uni raus und wir machen jetzt nicht irgendwie eine Firma, sondern wir machen eine Genossenschaft?
Es gibt zwei Gründe für, oder drei Gründe eigentlich, um genau zu sein. Der erste Grund ist, dass wenn man sowas gründet, das sind ja alles Wettbewerber sind. Ja, also da traut keiner dem anderen. Und da sagen sie, okay, gut, wir wollen das hier aber irgendwie gemeinschaftlich machen. Und wie machen wir das genau? Und die einzige Gesellschaftsform, die man wirklich gut findet, ja, wo Wettbewerber gleich beteiligt was machen können, ist die Genossenschaft, weil wir sind auch so aufgestellt, dass wir sagen, wir sind one member, one vote. Also das heißt, jedes Mitglied, egal wie groß es ist, hat eben diese eine Stimme und kann die zur Geltung bringen bei Wahl von Aufsichtsräten zum Beispiel. Ja, und das war so die große Sache, die gesagt, ja, wir wollen das zusammen machen, wir wollen da auch gemeinsam rein investieren, aber wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben große Firmen, wir haben kleine Firmen, das ist der zweite Grund, da gab es auch die Deutsche Telekom und die große Angst damals in der gesamten Internetwelt war, ja, dann kommt dann irgendwann die Telekom, die macht uns alle platt, weil die hat das ganze Geld und deswegen wollte man von Anfang an da schon irgendwie eine Art von Kontrolle haben, dass die kleineren Mitglieder da nicht unter die Räder kommen. Ja, das war der dritte Grund da am Ende, dass man sagt, okay, wenn wir das so machen, dann ist das schön transparent, dann weiß man, wem das gehört, dann weiß man auch, dass es das nicht ausgenutzt werden kann durch große Monopolisten und dann kommt auch nicht der Staat und sagt dann irgendwann mal, Jungs, das geht nicht, ihr habt da irgendwie so eine seltsame Stellung, ja, und übrigens die Telekom macht das geht so gar nicht, ja, also ja. Bitte hört jetzt mal auf damit, ja, und das waren so die drei Erwägungsgründe, warum das am Ende des Tages eine Genossenschaft geworden ist und das funktioniert bis heute sehr, sehr gut.
Wie beeinflussen denn die genossenschaftlichen Prinzipien eure tägliche Arbeit bei der DENIC? ist, dass irgendwie die Entscheidungsprozesse, wie was stattfindet, weil jetzt als Beispiel, mittlerweile gibt es ja diese Domains mit nur zwei Buchstaben, aber früher ging das nicht, da konnte man kommen und sagen, will so und so viel Geld zahlen und bitte gebt mir das, und ihr habt einfach gesagt, nee, machen wir nicht, weil monetär habt ihr als DENIC ja auch nicht das Interesse gehabt. Wenn das einfach so Prinzipien, die ihr euch dann gemeinsam als Genossenschaft überlegt habt damals, Regeln, die ihr euch selbst überlegt habt, und unter welcher Motivation überlegt ihr euch die Regeln?
Ja, also bei uns spielt immer der Kunde respektive das Mitglied natürlich eine Riesenrolle. Das sind meine Chefs am Ende des Tages, ja, Chefs von allen meinen Mitarbeitern. Wir haben zwar, so wie das im Gesetz vorsteht, als Vorstand durchaus die Möglichkeit, ganz viele Sachen für uns selber zu entscheiden, ja, ist aber nicht so, wie wir das tun, und wir wollen das auch so gar nicht tun, sondern wir sehen, dass wenn wir größere Entscheidungen haben, wollen wir die Genossenschaft fragen. Ja, das machen wir jetzt nicht immer im Rahmen von der Generalversammlung, das kann man zwar tun, das ist ein bisschen sperrig, ja, sondern wir machen hier ganz viele Formate, wo wir Mitglieder einladen, wo wir mit denen reden, wo wir ihnen versuchen, Wahlmöglichkeiten auch zu geben, in welche Richtung geht, respektive sie dazu Einladung, Lösungen selber zu erarbeiten. Da sind wir, glaube ich, sehr stark. Da sind wir auch, wenn es um das Registry-Geschäft geht, weltweit sicherlich einer der Vorreiter, ja, wie wir das da so tun. Und das wird von den Mitgliedern auch sehr gewertschätzt. Ja. Ist natürlich klar, dass wenn man 300 Mitglieder hat, ja, zwischen klein und groß, dass die Interessenslage und die Gesamtgemengelage da durchaus mal ein bisschen divers sein kann, ja, und es ist nun unsere Aufgabe, das auch zum allgemeinen Wohlbefinden zusammenzuführen, ja, das heißt, wir müssen Kompromisse machen, wir müssen es allen erklären, wir müssen sagen, was geht, was nicht geht. Und manchmal hilft uns da die Gesetzeslage und manchmal nicht, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von uns, mit unseren Mitgliedern direkt connected zu sein.
Werbung. Gemeinsam wirtschaften auf Basis von Kooperation, Zusammenhalt und gegenseitigem Vertrauen. Das klingt gut für euch? Dann sind Volksbanken, Raiffeisenbanken genau die richtigen Finanzpartner für euch. Denn genau wie bei den Genossenschaften, die ich hier im Podcast treffe, sind Genossenschaftsbanken darauf aus, zum Vorteil ihrer Mitglieder zu wirtschaften. Wenn ihr mehr zur Mitgliedschaft bei Volksbanken, Raiffeisenbanken wissen wollt, wartet nicht länger, sondern geht direkt in die nächste Filiale vor Ort oder einfach in die Online-Filiale und lasst euch beraten. Du hast es gerade eben schon ein bisschen angeschnitten, aber was unterscheidet DENIC noch von anderen Domain-Anbietern, also ich meine jetzt DENIC-ähnlichen Firmen oder Genossenschaften international, zum Beispiel Österreich, Schweiz, sind die auch dann als Genossenschaft organisiert oder wie ist das da mittlerweile?
Nein, also wir sind die absolut einzige genossenschaftlich orientierte, organisierte Top-Level-Domain, gibt es niemand anders, und der riesen Unterschied ist, dass wir unseren Mitgliedern gehören. Bei den meisten anderen Fällen sind es entweder staatliche Stellen, also wenn man zum Beispiel .eu angucken würde, also sprich die Top-Level-Domain für Europa, die gehört der Europäischen Kommission. So, und die müssen sich mit der Kommission auseinandersetzen und müssen, je nachdem, wie da das wie der politische Wind pfeift, müssen sich dementsprechend da auch daran orientieren. Ja. Bei zum Beispiel, wenn hätten wir da den Österreichern, die Österreicher sind privatwirtschaftlich organisiert, da gibt es einen Providerverband, und dieser Providerverband, dem gehört das, aus welchen Gründen auch immer, das weiß ich nicht, da war ich nicht dabei. Bei den Schweizern ist es Teil der Regierung, ja, da, die haben eine Regulierungsbehörde, die Regulierungsbehörde sagt ihnen, was sie zu tun hat, betrieben wird es dann von einem Schweizer Forschungszentrum, das aus der Uni kommt. Also da gibt es die verschiedensten Ansätze, und die sind an sich auch irgendwie alle okay, ja. Der Unterschied bei uns ist, dass bei uns unsere Inhaber bestimmen, wie das Regelwerk für .de aussieht, und sonst niemand.
Und wahrscheinlich, weil du hast schon gesagt, die DENIC ist ja auch eben nicht gewinnorientiert. Das heißt, ihr bietet eure Dienstleistung, eure Mitgliedern, euren Kunden praktisch zum Selbstkostenpreis an. Also Kosten müssen natürlich gedeckt werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr dadurch auch das günstiger anbieten könnt als jetzt in einem anderen Land, wo vielleicht noch ein Gewinn damit erzielt werden soll.
Genau, also wir sind, und das erklärt auch so ein bisschen den Erfolg von .de. Also .de ist mit 17,6 Millionen registrierten Domains derzeit die Nummer 3 weltweit. Also wir haben .com mit 164 Millionen, dann haben wir die Chinesen, die sind so, je nachdem, und Tageslaune, irgendwas mal zwischen 18 und 20 Millionen, und dann kommen schon wir. Und nach uns kommt lange nichts. Also das sind die Engländer mit knapp 10 Millionen Registrierungen momentan, auch .org, Info, was man so kennt, sind in aller Regel bedeutend kleiner. Und einer der großen Erfolgsfaktoren war tatsächlich, dass wir in Deutschland eine sehr diverse Internetlandschaft schon in den 90ern hatten. Und das andere ist, dass die Domain unschlagbar günstig ist. Dadurch, dass wir keinerlei Wertschöpfung daraus betreiben, sondern die Wertschöpfung findet am Ende des Tages beim Mitglied statt. Und der hatte einen großen Incentive, das auch möglichst preisgünstig an den, den Registranten, an den Nutzer weiterzugeben. Daher hat sich das in Deutschland schon Ende der 90er, Anfang der 2000er sehr, sehr rasant entwickelt. Und da sind wir jetzt und das hat auch eine hohe Akzeptanz dadurch erfahren.
Was bedeutet für euch als DENIC, dass ein freies Internet, das allen offen steht? Und wie wird dieses Prinzip in eurer täglichen Arbeit umgesetzt?
Ja, super wichtig. Also ich glaube, das ist eine Sache, die Leute einfach nicht wissen und ergo dann auch nicht wertschätzen können. Das Internet besteht aus offenen, freien Standards, die alle dazu geschrieben sind, miteinander interoperabel zu sein. Und das schützt uns davor, dass große Firmen kommen und das alles sich einvernehmen. Ja, wenn man das jetzt mal als Vergleich zieht, ja, ein Domain funktioniert immer nach dem gleichen Prinzip. Ein Webhosting hintendran wird mit einer Domain verwandt und da kann man nochmal eine E-Mail-Adresse drüber laufen lassen. Und das ist wie so ein Baukasten. Und dieser Baukasten, wenn man mit dem Anbieter A nicht mehr zufrieden ist, geht man mit diesem Service, den man hat, ja, einfach zum Anbieter B und wenn man mit dem nicht zufrieden ist, zu Anbieter C. Dadurch wird Wettbewerb etabliert, ja, damit kommen die Preise runter und es gibt ein Incentive für diese Firmen zu innovieren und besser zu werden. Ja. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Plattformökonomie, was viele Leute heute als Internet verstehen, das wäre zum Beispiel, was hätten wir da, Facebook, also sprich Meta und ihre verschiedenen Dienste, das ist auch durchaus Google, ja, dann funktioniert das anders. Die benutzen zwar Internettechnologie, ja, aber sie stellen den Leuten nicht das freie Internet zur Verfügung. Ja? So. Das heißt, da ist plötzlich ein hoher Grad an Monopolstellung, ein großes Maß an Unfreiheit für den Nutzer auszusuchen. Und es gibt auch keinen Wettbewerb am Ende des Tages. Ja? Also das ist schwierig. Ja? Und deswegen ist uns dieses freie Internet sehr wichtig. Deswegen arbeiten wir auch sehr stark in Foren, ja, wo wir uns dafür stark machen, dass das Internet so frei bleibt, wie es ist und dass die technische Community, zu der wir gehören, auch gehört wird. Also gerade jetzt, wo ganz viel Internet-Governance gemacht wird, also das hast du bestimmt gesehen, es gibt den Digital Service Act zum Beispiel, es gibt die NIS 2, das ist eine Sicherheitsrichtlinie, da versuchen wir überall mit dran teilzunehmen, um diese Freiheit auch unseren Nutzern gegenüber zu bewahren, so dass der regulatorische Eingriff nicht so groß wird, aber so, dass sozusagen auch es nicht von den großen Plattformen übernommen wird.
Ein wirklich sehr wichtiges Thema, freies Internet und ein Thema, was wahrscheinlich aber auch vielleicht auch gerade jüngere Menschen, womit die sich wenig beschäftigen oder es einfach als gegeben wahrnehmen, aber du hast es schon angesprochen, viel findet heutzutage auf Plattformen statt, wie zum Beispiel über Instagram, Facebook, TikTok, YouTube und so weiter. Und ich denke auch, wenn man Richtung Asien schaut, da gibt es ja auch diese super Apps, wo dann eine App installiert wird, in der wird das Essen bestellt, in der wird gechattet, in der wird Online-Shopping allgemein betrieben. Alles ist da drin und häufig ist ja auch so, was dort passiert in Asien, kommt auch irgendwann in unsere Welt. Machst du dir da auch Sorgen, was passieren wird vielleicht in der Zukunft, dass wir die ganzen Vorteile des freien Internets mit eben den eigenen, mit den eigenen Domains, den eigenen Seiten, wo Wettbewerb herrscht, wo die einzelnen Bürger auch entscheiden können, mit wem sie eben ihr Geschäft betreiben wollen, wo sie wechseln können, wo es weniger Monopolstellen gibt. Hast du das Gefühl, dass das in Zukunft, sagen wir mal 10, 20, 30 Jahre, sich noch weiter davon wegentwickeln könnte?
Das ist eine gute Frage und die kann ich auch so aus dem Stand gar nicht beantworten. Ja, also wir sehen diese Super-Apps wie WeChat zum Beispiel, die wir in China haben, insbesondere würden jetzt nach europäischem Datenschutzmaßgaben so nicht funktionieren können. Das wäre höchstwahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ja. Sehe ich das kommen? Das kann sein, ja, das hat momentan auch viel mit der geopolitischen Großlage zu tun, ja, wird sich sowas durchsetzen, wo will man sich dran orientieren. Momentan ist es eher so, dass dass die EU da sehr stark dagegen arbeitet. Also man sieht es gibt immer mehr Gerichtsprozesse, jetzt gab es erst wieder zwei, das eine war, ich glaube, Google oder Apple muss irgendwie unglaublich viel Geld an Irland zurückzahlen und es werden viele Modelle in Augenschein genommen, ob die denn rechtsfähig sind. Ja, also wir haben zum Beispiel diesen Digital Service Act, der sich ja um die großen Plattformen kümmert. Dafür ist er dann auch gemacht worden. Und da in unserem Verständnis als Europäer finden wir diese Geschäftsmodelle nicht gut. Und da hat man auch ein klares Bekenntnis, unserer Bundesregierung, aber auch der Europäischen Kommission sowie der EU als solche, ja, sich für das freie Internet zu bekennen. In anderen Ländern sieht das anders aus. Die haben eine andere Sicht auf Dinge, jetzt nicht nur vom politischen System, kommen, sondern auch von so, wie die Gesellschaft an sich denkt. Ja, und für die ist das auch total okay. Und das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen halten, wenn wir über so Themen reden, dass andere Leute anders darüber denken und auch ganz anders darüber fühlen. Also das Gemeinwesen hat zum Beispiel in Asien eine viel größere Rolle als das Individuum. Bei uns ist es genau andersrum. Ja, und deswegen sind diese internationalen Dialoge auch nicht so einfach zu führen. Und wir müssen uns da halt Gedanken machen, wo stehen wir genau und was wollen wir beschützen? Ja, ich glaube, die Messe ist da noch nicht gelesen, aber trotzdem für Europa und auch für die USA glaube ich nicht, dass wir da landen werden, dass wir nur noch auf Plattformen unterwegs sind, weil die allen mittlerweile sehr, sehr unheimlich werden.
Aber wir merken schon, wenn wir so darüber reden, das Internet ist eben global, da drängt man auch über die, immer global muss man darüber nachdenken, obwohl bei euch natürlich .de schon sagt, Deutschland, ihr kümmert euch eigentlich um Deutschland. Arbeitet ihr dann auch wirklich nur in Deutschland oder gibt es dann auch viel, was ihr irgendwie außerhalb macht oder gibt es viele Kunden von außerhalb noch, die natürlich DE-Domains haben wollen, sagen wir mal vielleicht internationale Firmen, die auch eine DE-Domain haben wollen. Ist das für euch dann irgendwie auch relevant, dass ihr international euch irgendwie aufstellt oder ist ihr seid hier und wer nach Deutschland kommen will, der muss ja eh zu euch?
Na, ich möchte es mal so sagen, wir haben ja keinen Anspruch auf Gewinnerwirtschaftung, deswegen haben wir jetzt auch nicht notwendigerweise diesen Drang nach außen zu gucken, wo sind neue Märkte, wo habe ich neue Kundengruppen, wie kann ich da was erschließen? Ja, das ist tendenziell eher die Aufgabe unserer Mitglieder. Die Notwendigkeit haben wir so nicht. Insofern machen wir selber als Organisation da gar nichts. Ja, es ist aber ganz klar, steht DE für Deutschland und nicht für irgendwas anderes. Was wir sehen, wir haben so knapp 7-10%, genaue Zahl weiß ich jetzt nicht so aus dem Kopf, an ausländischen Registrierungen, also aus Registrierungen, die nicht aus Deutschland kommen. Das ist zum größten Teil sind es natürlich Firmen, die international tätig sind und sagen, okay, wir wollen hier im deutschen Markt auch ein bisschen, ich sag mal, nativer vertreten sein. Wir wollen da ein bisschen mehr als deutsch wahrgenommen werden. Die benutzen dann auch eine DE, weil das ist das in Deutschland sicherlich natürlichste. Also wenn man eine DE hat, dann wird man als deutsch anerkannt, dann würde man auch deutsche Webseiten erwarten, deutschen Content und auch, dass man sich an die deutschen Rechte und Gesetze hält. Also insofern, das ist der Marker. Wir versuchen da gar nicht groß im Ausland da mehr für uns zu werben. Was wir international natürlich tun, ist mit vielen anderen unserer Peers, also sprich zum Beispiel den Schweizern, aber auch den Südamerikanern, zum Beispiel wir haben eine Kooperation mit jemandem aus Brasilien, also .br, ja, mit denen wir technische Infrastruktur tauschen. Ja, also da arbeiten wir schon stark zusammen, weil, wie du es eben richtig gesagt hast, unser Geschäft ist international. Ja, es ist zwar auf Deutschland fokussiert, wenn es um die Domain geht, aber die Infrastruktur, die wir zur Verfügung stellen, die müssen wir international zur Verfügung stellen, weil Leute auch in anderen Ländern DE konsumieren wollen. Und dafür müssen wir da eben auch Infrastruktur haben, sodass das dann gut klappt.
Ja, du hast schon angesprochen, dass ihr so ein bisschen mit der DE dann vielleicht auch eine Art Qualitätslabel ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist sozusagen, wenn eine .de-Domain da ist, soll der Kunde auch immer wissen, also der Endnutzer in dem Fall meine ich, soll wissen, dass das jetzt eine deutsche Website zum Beispiel ist, dass es irgendwie mit Deutschland zu tun hat, dass sie vielleicht sogar auf Deutsch ist. Gibt es irgendwie solche Regeln oder ist das nur so ein bisschen euer Wunsch, aber ihr stellt jetzt keine Regeln auf? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt eine Domain registriere und einfach auf .de soll die enden, muss ich dann irgendwas beachten oder kann ich potenziell da auch eine, sagen wir mal, chinesischsprachige Seite da draufsetzen?
Nein, also du kannst damit machen, was du willst. Also das ist auch ganz bewusst so. Also es gibt da zwei Sichtpunkte. Das eine ist, was musst du tun, um eine Domain zu registrieren? Das kannst du egal überall in der Welt machen, auch als Chinese zum Beispiel. Das stört uns überhaupt nicht. Das Einzige, was du tun musst, ist, dass im Rahmen dessen, dass es eine Rechtsanfrage gibt, musst du eine Adresse hinterlegen, die von uns kontaktierbar ist. Aber erst zu diesem Zeitpunkt. Ja, also das kommt jetzt auch nicht so wahnsinnig oft vor. Wenn es darum geht, was du unter dieser Domain betreibst, haben wir überhaupt nichts damit zu tun. Also wir vermitteln den Namen, wir vermitteln die Infrastruktur, wir haben aber mit den Inhalten, die dort angezeigt werden oder die damit vermittelt werden sollen, nichts zu tun. Ja, also wir haben immer wieder Diskussionen geführt und auch einige Gerichtsstreitigkeiten gehabt über Dubi-Usernamen wie nazi.de oder hitler.de oder sowas. Ja, und die Realität ist, solche Namen können für alles verwandt werden, fürs Gute wie auch das Schlechte. Und wir sind jetzt nicht die Zensurstelle, die sagt, ja, das ist jetzt gut und das ist jetzt schlecht und da wollen wir auch gar nicht hin, sondern dafür gibt es das deutsche Recht, da gibt es da draußen die Polizei, da gibt es Rechtsanwälte, da gibt es Markenrechtler, da gibt es alles Mögliche. Und es ist an denen zu entscheiden, ob das nun zulässig ist oder auch nicht. Ja, wir können und wollen und werden keine Inhalte uns weder anschauen noch bewerten.
Sondern ihr richtet euch eben danach, was dann von den Personen entschieden wird. Wir nehmen ja gerade hier wir nehmen gerade remote auf einer Podcast-Plattform, die auf .fm endet, was ja auch so ein bisschen so sich nach Radio anhört. Aber soweit ich weiß, ist das ja eigentlich die Top-Level-Domain der Föderation von Mikronesien. Ist das richtig?
Das ist korrekt, ja.
Das ist ja auch lustig, dass das dann, gibt wahrscheinlich relativ wenige Webseiten, die extra für Mikronesien gemacht werden, aber sehr, sehr viele Webseiten in diesem ganzen Internet-Radio-Podcast-Bereich, die eben auf .fm enden, wo wir uns auch gerade hier befinden. Gibt es da auch für .de irgendwelche Beispiele, dass es irgendwo ein Thema gibt, was gar nichts mit Deutschland irgendwie zu tun hat, wo aber Leute gerne .de benutzen? Ist dir da was bekannt?
Nicht wirklich. Also was wir sehen, sind immer mal wieder so Spielereien mit .de, ja, also kun.de oder sowas, ja. Aber in dem Fall bietet sich das nicht wirklich an. Also die .de ist da nicht wirklich international. Was wir sehen, ist, dass eine ganze Reihe anderer Top-Level-Domains, die für andere Länder eigentlich zuständig wären, verwandt werden. .tv ist zum Beispiel einer, ja, steht für Tuvalu. Tuvalu, wer die Nachrichten verfolgt, ist eine dieser kleinen Inseln irgendwo hinter Neuseeland, ja, die jetzt gerade untergehen, weil der Meeresspiegel steigt. Und was ganz Interessante dann wiederum politische, internationale Interaktion bedeutet, weil die Frage ist, wenn es das Land nicht mehr gibt, kann es die TLD noch geben. Ja, also das ist ein souveräner Staat und daraus ergeben sich immer wieder dann Themen, womit wir dann auch am Ende berührt sind, ja, weil was macht man jetzt in diesem Fall? Ja, aber für und.de wäre mir jetzt nichts bekannt, kann sein, dass das gibt, aber wenn nicht im gleichen Umfang wie jetzt hier zum Beispiel TV oder FM oder AM.
Und es gibt ja auch viele Domains mittlerweile, die gar nichts mit Ländern zu tun haben, wie jetzt .xy YZ oder .shop oder solche Domains. Ist das für euch als DENIC mal interessant gewesen? Na klar, ihr habt eigentlich keine Gewinnerzielungsabsicht, aber irgendwie zu sagen, wir haben eh die Infrastruktur, wir wissen, wie man sowas gut machen kann, sollten wir uns auch mal anschauen, ob wir irgendeine andere Top-Level-Domain noch in unser Portfolio aufnehmen.
Ja, das wurde vor Urzeiten schon mal diskutiert und dann hat die Mitgliedschaft befunden, dass wir das besser nicht machen sollten. Da haben wir uns auch bis dato dran gehalten. Da haben wir jetzt auch kein großes Interesse, das zu machen. Das sollen andere kommerzielle Anbieter machen. Man könnte sich natürlich schon vorstellen, dass in Zukunft da vielleicht noch das eine oder andere dazukommt. Aber da möchte ich jetzt nicht irgendwie was prognostizieren. Ja, also wir haben da keine Pläne und insofern kümmern wir uns um das. Also wir verfolgen das natürlich. Ja, wir folgen uns natürlich auch, was das bei uns für Richtung Marktpenetration heißt, was das für unser Market Share heißt. Ja, also momentan, wie man sieht, haben wir irgendwas zwischen 65% und 75% Market Share in Deutschland. Das ist für ein Land outstanding. Da gibt es kaum eins, wo die lokale TLD so einen großen Anteil hat. Insofern beobachten wir das natürlich sehr intensiv. Aber jetzt zu sagen, oh, wir wollen jetzt eine .shop betreiben, da haben wir uns noch keine Gedanken zu gemacht. Und das wollen wir eigentlich auch nicht.
Welche Herausforderungen siehst du für die DENIC vielleicht auch langfristig gesehen für die Internetgemeinschaft und wie tragt ihr dazu bei, das zu bewältigen? Du hast schon darüber gesprochen, dass ihr zum Beispiel auch mit dem brasilianischen Kollegen im Austausch steht. Langfristig gesehen, was werden wohl die großen Herausforderungen sein in Zukunft?
Ja, die sagen wir mal so abstrakteste Herausforderung, die wir sehen, ist natürlich geopolitischer Natur. Ja, also wir haben die verschiedenen Blöcke. Das war vor 15 Jahren standen die Zeichen auf Kooperation. Jetzt stehen die Zeichen eher auf Konfrontation. Das könnte zu einer Fragmentierung des freien Internets führen. Wir haben das heute schon. Wir haben The Great Chinese Firewall. Wir wissen, dass die Russen sich zum gewissen Teil da entkoppelt haben. Es gibt immer mehr Souveränitätsbestrebungen. Ja, wir sehen das in Deutschland ja jetzt auch. Plötzlich möchte man die Grenzen wieder dicht machen. Ja, das sind alles so Effekte, die könnten uns eventuell auch treffen. Ja, das ist sicherlich das eine. Das andere ist großer sozialer Wandel. Ja, was passiert? Wie sollen Leute denn überwacht werden? Wie frei kann man sich im Internet denn bewegen, ohne überwacht, beobachtet oder gegängelt zu werden? Das betrifft uns am Ende des Tages auch, weil wenn wir diese Infrastruktur zur Verfügung stellen, wäre das natürlich eine staatliche Maßnahme, bei uns vorbeizugehen und zu sagen, okay, ihr müsst jetzt das und das tun, ja, oder wenn ihr das und das seht, dann müsst ihr hier uns das melden und so weiter. Also die Frage ist, wie freiheitlich wird die Sache betrieben? Da sehe ich jetzt zumindest mal für Deutschland und Europa momentan keinerlei Gefahr. Ja. Fragmentierung des Internets ist eine viel größere und ich glaube, die Gefahr, die jeder schon mal gespürt hat, ist, dass Bedrohungsszenarien zunehmen werden. Ja? Und die sind oftmals politisch motiviert. Also wir sehen, dass seit dem Angriffskrieg in der Ukraine es immer mehr Cyberattacken gibt. Ja? Und Cyberattacken werden am Ende des Tages natürlich auf ganz gewisse Endpoints, also Webseiten meistens oder Services losgelassen. Und nichtsdestotrotz bekommt die Infrastruktur davon was ab. Und es ist nicht außer Rede zu stellen, dass eventuell auch größere Infrastrukturen irgendwann mal getargetet werden können. Und das sind die Themen, mit denen wir uns jetzt hier auseinandersetzen. Da setzen wir uns zusammen auch mit den Regierungsvertretern auseinander, auch mit der Technik-Community. Wie kann man das geeignet mitigieren? Was haben die gesehen? Was haben wir gesehen? Wo können wir uns absichern? Also das, die Welt ist, in der wir uns befinden, ist keine freundliche mehr. Also ich möchte das nochmal so in Kontrast stellen, als die, wie ich das vorhin gesagt habe, alte Männer mit Bärten und Brillen und meistens auch noch Birkenstock in den 80ern das Internet erfunden haben, hat das alles auf Freundschaftlichkeit basiert und dass man ehrlich miteinander ist, ja, und dass man da auch nichts ausnutzt. Wir sind heute genau am anderen Ende des Spektrums angelangt. Heute wird das Internet für viele Sachen verwandt, für die es eigentlich wirklich ernsthaft nicht gedacht war. Es wird den friedlichen Austausch gedacht. Heute wird hier gehatet, es wird Vorteil genommen, es wird betrogen, es wird geschlagen. Und für all diese Probleme, die natürlich sind, wenn ganz viele Leute etwas benutzen, ja, müssen wir jetzt als Gesellschaft Lösungen finden. Und das ist ein langsamer Prozess. Und da wirken wir mit. Und das ist auch die größte Gefahr, die ich sehe, dass dieses Medium so stark oder diese Technologie so stark missbraucht wird, dass es immer mehr dazu führt, dass die Gesellschaft sich spaltet, anstatt dieses Schönes, also die schönen Vorzüge zu nehmen, um eher zusammenzukommen.
Da hast du viele wichtige Themen angesprochen. Da ist es aber immerhin schön zu wissen, dass jetzt, sag ich mal, in Deutschland für die DENIC zumindest in dem, für diese konkrete eine Nische es eine Genossenschaft gibt, die sich eben darum kümmert, ohne irgendwelche anderen Interessen da noch zu vertreten. Zum Abschluss von mir noch die Frage für euch, speziell als DENIC im Tagesgeschäft, was sind aktuelle Herausforderungen für euch und wie hilft da euch gegebenenfalls auch die genossenschaftliche Struktur dabei?
Aktuelle größte Herausforderung, die wir haben, ist Gesetzgebung. Also es gibt jetzt eine neue Gesetzgebung, da gibt es um insbesondere Cybersicherheit, die umgesetzt werden möchte, und das ist für uns insofern problematisch, weil da Prozesse von uns verlangt werden, die wir nicht hatten, und wir können die nicht nur bei uns selber einführen, sondern wir müssen das mit unseren Mitgliedern einführen, und das ist so ein bisschen langwieriger Prozess, und glücklicherweise ist die Gesetzgebung das schneller als unsere Umsetzungsgeschwindigkeit im Moment, ja, und sowas kommt periodisch immer wieder, ja, und da hilft es uns zwar, Genossenschaft zu sein, auf der anderen Seite auch nicht, ja, weil wir jetzt nicht sagen, ihr müsst euch das tun, sonst schalten wir euch ab. Ja, das ist im genossenschaftlichen Modell eher schwierig. Auf der anderen Seite haben wir da schon vor langer Zeit angefangen, mit unseren Mitgliedern drüber zu reden, mit ihnen gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Und ich glaube, wir haben da einen ganz guten Weg gefunden, wie wir erklären können, was wir tun werden. Insofern bin ich da relativ optimistisch, wenn ich so sagen, extrem optimistisch, dass wir das auch alles gut hinbekommen.
Sehr schön, das freut mich zu hören. Und vielen, vielen Dank, Tom Keller, Vorstand der DENIC-EG, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Folge. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Dann geht es an einem komplett anderen Thema. Dann werde ich nämlich mit der Landkart-EG sprechen, eine Erzeugergenossenschaft, die Obst, Gemüse, Blumen und Pflanzen vermarktet. Also, ganz anderes Thema, aber ich glaube, es wird auch wieder sehr interessant. Schaltet wieder ein. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und mach's gut. Ciao. Ciao.
Vitamin G.
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 Das war Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Raiffeisenbanken. Alle 14 Tage eine neue Folge.